Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes bitten. Herr, segne du Reden und Hören. Amen. Hauptsache gesund. Das, liebe Gemeinde, ist ein häufig geäußerter Wunsch. Kann er Realität werden? Oder anders gefragt, wie kann man schlimme Krankheiten nachhaltig bekämpfen? An der Antwort auf diese wichtige Frage arbeiten viele Forscher. Die Frage nach Heilung und Erhalt der Gesundheit ist aktuell, aber nicht neu. Es ist eine alte Menschheitsfrage. Wir wollen sehen, wie die Bibel mit dieser Frage umgeht. Ich lese aus dem zweiten Buch der Könige, aus dem 5. Kapitel, eine ganz bekannte Geschichte. Die Überschrift: Elisa heilt den aramäischen Feldhauptmann Naaman. Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und wertgehalten, denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Und er war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig. Aber die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Lande Israel. Die war im Dienst der Frau Naamans. Die sprach zu ihrer Herrin: Ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria, der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging Naaman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm an und sprach: So und so hat das Mädchen aus dem Lande Israel geredet. Der König von Aram sprach: So zieh hin, ich will dem König von Israel einen Brief schreiben. Und er zog hin und nahm mit sich 10 Zentner Silber und 6000 Schekel Gold und 10 Feierkleider und brachte den Brief dem König von Israel, der lautete: Wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und als der König von Israel den Brief las, zerriss er seine Kleider und sprach: Bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte, dass er zu mir schickt, ich solle den Mann von seinem Aussatz befreien? Merkt und seht, wie er Streit mit mir sucht. Als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er zu ihm und ließ ihm sagen: Warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn zu mir kommen, damit er inne werde, dass ein Prophet in Israel ist. So kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Hause Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen: Geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Da wurde Naaman zornig und zog weg und sprach: Ich meinte, er sollte selbst zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und seine Hand über der Stelle bewegen und mich so von dem Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Papa besser als alle Wasser in Israel, sodass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Und er wandte sich und zog weg im Zorn. Da machten sich seine Diener an ihn heran, redeten mit ihm und sprachen: Lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, würdest du es doch tun. Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt: Wasche dich, so wirst du rein. Da stieg er ab und tauchte unter im Jordan 7-mal, wie der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Und er kehrte zurück zu dem Mann Gottes samt seinem ganzen Gefolge. Und als er hinkam trat er vor ihn und sprach: Siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen außer in Israel. So nimm nun eine Segensgabe von deinem Knecht. Er sprach zu ihm: Zieh hin in Frieden. Liebe Gemeinde, man könnte Naaman beneiden. Er sucht Heilung im fernen Israel und fand sie. Ja, noch mehr, er fand Heilung und Heil. Und als der Prophet ihn am Ende entlässt mit dem Segenswunsch: Geh hin in Frieden, im umfassenden Frieden Gottes, dann tut er genau das. Er geht heim im Frieden. Er, der Kriegsmann, der erfolgreiche Feldhauptmann, der von Krankheit geschlagene Feind Israels, geht heim im Frieden des Gottes Israels. Ja, man könnte ihn beneiden. Denn mit welchen Erwartungen kommen wir zu Gott, vielleicht auch in diesen Gottesdienst, und wie gehen wir wieder nach Hause? Auch wir werden ja verabschiedet wie Naaman: Geht hin im Frieden des Herrn. Aber mal ehrlich, erleben wir diesen Frieden auch? Dass er mitgeht in unseren Alltag, in unsere schwierigen Beziehungen, in den Job, in die Einsamkeit der Wohnung? Lassen Sie uns der Geschichte des Naaman nachspüren. Lassen Sie uns genau hinsehen, was er getan hat, um gesund zu werden, und hinsehen, was Gott im Leben des Naaman getan hat, um ihn heil zu machen. Zunächst zerlegt Gott Stück für Stück Naamans Weltbild, das vor allem auf einem basiert: auf Macht. Er selbst war ein Macher. Er hatte es zu militärischen Ehren gebracht. Er hatte das Ohr des Königs. Auf ihm lagen die Hoffnungen des syrischen Volkes und der König stützte sich auf ihn. Und er hatte offenbar nicht nur Ansehen beim Volk, sondern auch das Herz seiner Leute gewonnen. Anders ist es nicht zu erklären, dass ein Sklavenmädchen so Anteil nimmt an seiner Krankheit. Ein Machtmensch also, durchaus sympathisch, gute Kontakte mit anderen Menschen, Beziehungen, also Vitamin B in Hülle und Fülle, das wird auch kräftig eingesetzt, denn Hauptsache gesund, Gesundheit um jeden Preis. Er wendet sich an seinen König, der König schreibt seinem Feldhauptmann zuliebe einen forschen, fordernden Brief an den unterlegenen Kollegen in Israel und packt vorsichtshalber den Geschenkkorb dazu. Beziehungspflege kann man das nennen. Zuckerbrot und Peitsche für den militärischen Gegner, den man jetzt braucht. Das Prinzip ist klar: wir nehmen das Schicksal selber in die Hand, wir machen den Weg frei oder die Bank macht ihn frei mit unserem Geld. Wir kennen das alle. Aber bei all diesen Unternehmungen zeichnet sich für Naaman immer deutlicher ab: das funktioniert so nicht. Schon die Krankheit selber hatte ihm ja seine Grenzen schmerzhaft gezeigt. Er, der Macher, war total hilflos. Seine Krankheit bekam er nicht in den Griff, ihr war er ausgeliefert. Wie viele Ärzte, wie viele Heilmethoden hatte er wohl schon durchprobiert, dass er auf das Gerede eines Sklavenmädchen etwas gab? Meine Frau hat gesagt, ihre Magd hat gesagt, in Israel gäbe es jemanden. Das glich einem Offenbarungseid damals. Frauen hatten ja zu der Zeit wenig zu sagen. Und wer hörte schon auf ein Sklavenmädchen? So mächtig er auch ist, er ist offensichtlich mit seinem Latein am Ende. Aber die Geschichte ist noch lange nicht zu Ende. Der mit rüdem Ton zur Hilfe aufgeforderte König Israels kann auch nicht helfen, das haben wir gehört. Der als letzte Möglichkeit aufgesuchte Prophet Elisa will nicht so, wie Naaman sich das vorgestellt hat. Er empfängt den hochgestellten Gast nicht einmal. Was für eine Frechheit! Er bestellt ihn zu sich und lässt ihn dann vor der Haustür stehen. Ein Bote richtet ihm aus, er soll ein Bad nehmen im Jordan. Und er hatte sich doch so von diesem angeblichen Gottesmann allerhand an magischer Ausstrahlung, an heilenden Kräften erwartet. Hier im Staub der Dorfstraße Samariens, gedemütigt vor seinem ganzen Tross, ist es für Naaman mit Händen zu greifen, von Menschen brauchst du dir keine Heilung und kein Heil zu erwarten, weder von dir selbst noch von Königen noch von irgendjemand anderen. Unser Naaman lernt das auf die harte Tour. Und doch ist diese Zerschlagung seines Weltbildes, seiner Ideologie, der erste Schritt zum echten Heil, zum Frieden, also zum Shalom Gottes. Wie erleben wir etwas von diesem Frieden Gottes? Nun haben die wenigsten unter uns Verbindung zu Königen und Politikern wie Naaman. Aber kann es sein, dass auch wir genau wie Naaman gefangen sind in dem ständigen Kreisen um menschliche Macht und menschliche Möglichkeiten? Stehen wir dem Handeln Gottes und seinem Frieden möglicherweise manchmal im Weg, weil wir im Guten wie im Bösen gebannt sind von der Macht, die andere oder wir selbst über unser Leben beanspruchen? Unsere Gedanken kreisen um taktische Fragen, welche Beziehungen gepflegt werden müssen, wer uns schräg anschaut, was uns welcher Kontakt bringen kann. Oder wir empfinden uns als völlig machtlos gegenüber dem Mobbing von Kollegen. Oder wir erwarten das Glück unseres Lebens allein von unserem Ehepartner. Oder wir halten uns für festgelegt durch Fehler, die unsere Eltern vor Jahren in unserer Erziehung gemacht haben. Merken Sie, liebe Gemeinde, wir erwarten Heil und Unheil und auch Gesundheit letztlich doch von Menschen. Ein erster Schritt, den wir mit Naaman gehen können, ist die bewusste Abkehr von diesem Gedanken. Diese Entscheidung muss fallen. Mein Heil und mein Urteil und mein Unheil liegen nicht in der Hand von Menschen und auch nicht in meiner Hand. Doch was passiert weiter, liebe Gemeinde? Wenn es nach dem wutschnaubenden Naaman gegangen wäre, wäre die Geschichte hier zu Ende gewesen. Er hatte sich genau überlegt, wie alles zu laufen hätte, und da bietet ihm der Prophet ein Bad im trüben Jordan an. 7-mal untertauchen soll er. Eine Zumutung. Wie gesagt, eigentlich ist damit alles aus. Da reden ihm seine Diener zu. Probier's halt wenigstens. Wenn er etwas Kompliziertes, Teures, Schauderhaftes von dir verlangt hättest, du hättest es ohne Zögern getan. Dann nimm halt jetzt ein Bad im Jordan. Und hier passiert das zweite Wesentliche auf Naamans Weg zur Heilung und zu Gottes Frieden. Er tut's. Er stellt seine Vorstellungen, wie seine Heilung vonstatten gehen müsste, hintan. Er stellt seinen berechtigten Zorn, seine gekränkte Eitelkeit, seinen Stolz hintan. Er stellt seine Vernunftgründe, warum das gar nicht funktionieren kann, hintan. Er gehorcht einfach dem Wort Gottes und erlebt ein großes Wunder. Er wird gesund, sagenhaft. Die Hauptsache ist nicht mehr die Gesundheit, sondern das Hören auf sein Wort und das Vertrauen auf Gottes Wirken. Liebe Gemeinde, kann es sein, dass wir deswegen nichts mit Gott erleben, weil wir uns gar nicht ernsthaft auf ihn einlassen? Dass wir an so mancher Stelle zwar sehr genau wissen, was Gottes Wort sagt, aber eben nicht gehorchen? Mit vermeintlich guten Gründen freilich, genauso wie Naaman Gründe genug hatte, warum er sich nicht vor seinen Dienern lächerlich machen wollte durch Tauchübungen im dreckigen Jordan. Ja, es gibt heutzutage gute Gründe, warum es lächerlich erscheint, zu viel erhaltenes Wechselgeld zur Kassiererin zurückzutragen. Aber da steht das Wort Gottes: Unrechtes Gut gedeiht nicht. Es gibt Gründe, jeder versteht es, wenn man im Erbschaftsstreit mit harten Bandagen kämpft gegen den Bruder, der einen übers Ohr hauen wollte. Und doch sagt Jesus ganz schlicht: Vergeltet nicht Böses mit Bösem, sondern überwindet das Böse mit Gutem. Wir merken, Gottes Wort zu gehorchen kostet manchmal Mut. Nicht nur Naaman am Ufer des Jordan, sondern auch uns. Wir könnten uns völlig blamieren, wenn wir zum Beispiel auf den alten Erzfeind zugehen, um uns zu versöhnen. Es kostet vielleicht die Ehre, wenn wir ehrlich zu unserem Versagen stehen oder einen Fehler zugeben. Gottes Wort zu gehorchen kostet vielleicht eine Menge Geld, wenn wir bei Ämtern unsere finanzielle Situation offen und ehrlich darlegen. Naaman kostete es unsäglich viel. Man spürt es dem biblischen Bericht auch förmlich ab. Vor seinen Untergebenen im wahrsten Sinne des Wortes vom hohen Ross zu steigen, seinen Stolz runterzuschlucken, einfach zu gehorchen. Und man braucht nicht viel Fantasie, um sich seine Gefühle bei Tauchgang Nummer 1 bis 6 vorzustellen. Aber dann erlebt er den Durchbruch, Heilung, übergroße Freude. Ein völlig neues Leben liegt plötzlich vor ihm. Liebe Gemeinde, in dieser alten Geschichte steckt eine Verheißung. Es mag uns sicher etwas kosten, Gottes Wort ganz schlicht zu befolgen. Es ist oft nicht gleich abzusehen, warum es gut und richtig ist, aber dieser Gehorsam macht uns frei. Dieser Gehorsam macht uns gesund im vollen Sinne des Wortes. Ja, Gehorsam macht gesund. Und wieder könnte damit die Geschichte enden. Hauptsache gesund, sagt der Volksmund. Das hätte bis vor wenigen Minuten unser Naaman auch gesagt. Deswegen war er ja die ganze Strecke ins feindliche Ausland gereist, um gesund zu werden. Aber wie er da triefend nass am Ufer steht und halb ungläubig seine neue Haut betastet, da merkt Naaman eines: Ich kann noch nicht heim. Hier fehlt noch der letzte Schritt. Was ich hier erlebt habe, das muss Folgen haben. Mit diesem Gott, der so etwas Gewaltiges kann und tut, muss ich mein Verhältnis klären. Sofort kehrt er um mit allen seinen Leuten zurück zum Gottesmann und klärt seine bedingungslose Übergabe an Gott Israels. Und dann, als er sich mit Haut und Haaren diesem Gott anvertraut hat, den er auf so umwerfende Weise kennengelernt hat, dann ist wirklich Friede da. Shalom, der Friede Gottes. Heil für Leib, Seele und Geist. Damit kann er in seinen Alltag heimkehren. Kann es sein, liebe Gemeinde, dass es hier bei manchem unter uns hängt? Die ersten zwei Schritte mögen ja klar sein. Von Menschen kann man in der Regel kein Heil erwarten. Ja, sicher. Nach Gottes Worten zu leben, macht Sinn. Jawohl. Und oft genug erfahren wir auch seine Hilfe und Freundlichkeit. Aber damit ist es auch genug, meinen wir häufig. Wir suchen von Zeit zu Zeit den Kontakt, wir suchen bei Gott Rat, Hilfe, Kraft für bestimmte Anliegen und dann gehen wir wieder unsere Wege. Wir gehen unsere eigenen Wege. Liebe Gemeinde, das ist wie Wochenendehe. Besser als nichts, aber es ist gar nicht zu vergleichen mit der tiefen Vertrautheit einer beständigen Ehe. Mit einer Wochenend- oder Besuchsbeziehung zu Gott brauchen wir uns nicht zufrieden geben. Er bietet uns eine beständige, lebendige, turbulente, ganz nahe Gemeinschaft mit ihm an. Er nennt uns nicht umsonst seine Kinder. Die volle Tiefe des Gottesfriedens erleben wir, wenn wir einwilligen wie Naaman: Ich habe erkannt, dass kein anderer Gott ist. Ihm will ich mich anbefehlen und ihm will ich dienen. Und dann werden wir erleben, wie Paulus im Epheserbrief schreibt: Christus ist unser Friede. Amen. Und dieser Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.